Meine Lieben, kürzlich war ich mit dem Wagen unterwegs. Dabei hörte ich Radio. Ich glaube, es war Bayern 2. Man steigt ja so ins Auto und dann läuft das Radio gleich, weil es mit der Zündung angeht. Und da eine ältere Schauspielerin im Interview war. Ich weiß den Namen nicht, ich weiß das alles nicht. Es wurden gute Fragen gestellt und ehrliche Antworten gegeben. Also blieb ich dabei, hörte mir dieses Interview bis zum Schluss an. Und dann ging es auch um das Altern, es ging um den Tod. Sie wurde darauf angesprochen, wie sie damit umgehe. Und sie war irgendwie so ehrlich in ihrer Art, dass es mich wirklich berührte, mich ansprach. Es sei so seltsam, dass Menschen aus ihrem Umfeld, mit denen sie Jahrzehnte verbracht hat, gar nicht mehr da sein. Menschen, die ihr vertraut waren, die sie lange kannte. Und wie es so um sie stehe in dieser Frage um Sterben und um Tod. Und sie sagte, der Tod sei für sie eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ob sie Angst davor habe. Auch da war sie so ehrlich, dass ich wirklich beeindruckt war. Ja, sie habe Angst davor. Und sie sich frage, wo wir dann alle einmal sein werden. Und mir so in diesem Interview klar wurde und ich auch für diese Frau gebetet habe, wie der Herr sie sieht, wie er auch da der Liebende ist. Dass unser Herr die Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir den Sünden gegenüber abgestorben sind. Das hat er auch für diese Frau getan. Das will er auch für diese Frau getan haben. Wie er bei jedem einzelnen Menschen aus dem Fluch des Todes befreien will, ins Licht holen will. Ihr Lieben, unser Predigtwort, wenn ihr mitlesen möchtet, ist zu finden in Hebräer 2. Hebräer 2, die Verse 11 bis 18. Hebräer 2, 11 bis 18. Ich lese es uns in der alten Zürcher Übersetzung. Es heißt dort: Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Und aus diesem Grunde schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil bekommen haben, hat in ähnlicher Weise auch er eben daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat, das heißt den Teufel, und alle die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben lang einer Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und deshalb musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester im Dienst vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn weil er gelitten hat und dabei selbst versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen. Danke für deine Gegenwart, Jesus Christus. Danke, dass du hier unter uns bist durch deinen Heiligen Geist. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Nähe, deine Kraft, wir brauchen deine Weisheit. Schließ uns dein Wort auf. Amen. Steigen wir gleich ein in diesen Text, Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Und Heiligung ist hier also vor allem herausgerufen. Also ausgesondert zu sein. In Johannes 17 spricht der Herr Jesus dieses so unfassbare Gebet. das auch das hohe priesterliche Gebet genannt wird. Er spricht dort zum Vater. Und er sagt dort in Versen 17 und 18, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir wissen es, der Vater sandte also den Sohn in diese Welt. Und der Herr Jesus tat dies und tut dies noch heute mit uns. Wir sind in diese Welt gesetzt, gesandt, um Licht zu sein. Dafür hat er uns herausgerufen. Dafür hat er uns geheiligt. Er ist also herausgerufen in diese Welt, aus den Himmeln. Und wir sind herausgerufen, weil er uns berufen hat. Diese Heiligung ist es, die es macht, dass wir mit ihm, dem Herrn Jesus, also vom selben Vater abstammen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Und meine Lieben, ich mich manchmal so frage in der Vorbereitung zu so einer Predigt, wenn ich so ein Wort dann auf mich wirken lasse, mich unter dieses Wort stelle, ob uns wirklich bewusst ist, was wir da hören? Du und ich, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder in Jesus, stammen von demselben Vater ab. Damit ist nicht gemeint, dass er uns erschaffen hat. Das hat er natürlich. Jesus musste er nicht erschaffen, denn er ist wie der Vater ewig. Da gibt es kein Ende und keinen Anfang. Nein, durch unsere Neugeburt und geistliche Wiedergeburt wurden und sind wir nun vom selben Stamm wie der Herr Jesus. Er, Sohn des lebendigen Gottes, und dadurch, dass wir Jesus gehören, er uns erkauft hat durch sein teures Blut des Lammes, haben wir einen Vater. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Weiter in Versen 11 und 12. Und aus diesem Grunde schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, dich und mich als Schwestern und Brüder zu bezeichnen. Er, dem alle Macht gegeben ist. Und dann zitiert der Briefschreiber, Psalm 22, Vers 23. Verkünden will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Man sich ja schon fragen kann, ist das so legitim? Ist doch ein Psalm Davids. Wie kann der Schreiber des Hebräerbriefs das dem Herrn Jesus sozusagen in den Mund legen? Ja, das stimmt. Psalm 22, wenn wir uns den anschauen, der erste Vers heißt übrigens ein Psalm Davids. Punkt. Und dann kommt der zweite Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie ihr hoffentlich wisst, bin ich hoffentlich weit davon entfernt, etwas in der Schrift auszulegen und zu sagen, das ist es jetzt, so ist es und so bleibt es. Es gibt Geheimnisse in den Heiligen Schriften, die womöglich solche bleiben, bis wir eines Tages den Herrn selbst sozusagen von Mund zu Ohr fragen dürfen. Darauf freue ich mich schon sehr. Dennoch wurde Wort, das Wort Fleisch. Er ist Wort, er ist lebendiges Wort. Und es werden Worte des Psalmisten hier Worte Jesu. Und es geht darum, dass wir verstehen, dass es derselbe Stamm ist, von dem wir buchstäblich abstammen. Und der Briefschreiber untermauert es. Wir sind Geschwister. Wir sind Geschwister des Herrn Jesus. Er ist Herr und ist Bruder. Ähnlich formuliert es der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 29. Da heißt es, denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein dem Bilde des Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und ich könnte mich jetzt hier noch wirklich lange aufhalten, es ging mir auch in der Vorbereitung so, denn es ist so faszinierend, wenn da diese Zusammenhänge hergestellt werden, doch die Zeit reicht dafür nicht. Der Briefschreiber zitiert noch zwei weitere Zitate, dieses Mal aus Jesaja 8, zum einen Vers 17, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und dann Vers 18, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und wer sich damit länger befasst, wird freudig feststellen, wie da Altes und Neues Testament miteinander verzahnt sind. Und das ist immer so wichtig, dass wir das Neue Testament aus der Perspektive des Alten Testamentes sehen. In dem Hauskreis, in dem ich vor vielen Jahren aufgefangen wurde, als ich mich wieder bekehrt habe, da sagte der liebe Bruder, der den Hauskreis geleitet hat, das Alte Testament ist die Gebrauchsanweisung für das Neue Testament. Habe ich nicht vergessen. Weiter in Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil bekommen haben, hat in ähnlicher Weise auch er eben daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat, das heißt den Teufel. Und wir dürfen auch in der weiteren Entwicklung dieses Wortes im Hebräerbrief staunen über diese Mysterien, die zwar da sind, sie wirken wie Geheimnisse und gleichsam werden sie auch aufgelöst durch den Geist Gottes. Denn wir lesen, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil bekommen haben, und ich liebe das, da sind wir doch noch ganz dicht dran. Eben gerade haben wir das Abendmahl gefeiert. In Johannes 6 heißt es in Vers 53, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und in Vers 55 heißt es weiter, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm, erinnert ihr? Denn beim Weinstock heißt es genauso. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe, weil der Vater lebt, wird auch der, welcher mich isst, leben, weil ich lebe. Und da sind einige dann wegmarschiert, die sind weggelaufen. Die sind weggegangen, vielleicht nie wiedergekehrt. Ich hoffe nicht, dass wir da weggehen. Und da bekommt auch dieses, das tut zu meinem Gedächtnis, das wir gerade am Tisch des Herrn wieder hören durften, aus dem Mund des Herrn Jesus, einen starken Widerhall. Und deshalb ist Reinhard und mir auch immer wieder ganz wichtig zu sagen, bitte schließt euch selbst nicht vom Herrenmahl aus. Denn ich erinnere zum Beispiel früher in meiner Heimatgemeinde, dass hier und da Geschwister dann meinten, nicht teilzunehmen, da irgendetwas nicht in Ordnung sei in der Gemeinde, weil sie irgendein Problem hatten mit jemandem. Und das ist auch wichtig, dass wir miteinander tatsächlich im Reinen sind. Ja, die Sonne darf darüber nicht untergehen. Wir müssen einander in allen Dingen vergeben. Doch nichts steht über dem Wort des Herrn Jesus, der es uns sagt, dies tut. Auch so wie das gerade gehörte Wort aus Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Es ist wichtig, dass wir das Abendmahl feiern und daran bleiben. Schnell weiter zu unserem Predigtwort. Jetzt im Zusammenhang Verse 14 und 15. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil bekommen haben, hat in ähnlicher Weise auch er eben daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat, das heißt den Teufel, und alle die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben lang einer Knechtschaft verfallen waren. Womit wir also auch wieder beim Ausgangspunkt sozusagen der Predigt sind, der Herr Jesus ist gleich geworden in seinem Menschsein uns. Die Neue Genfer übersetzt, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden? So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und es ist wichtig, das zu sehen, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Der Herr ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und es ist aber auch wichtig, dass wir es immer wieder sehen, was die Werke des Teufels sind. Ich habe vor kurzem darauf hingewiesen von hier vorne in Johannes 10, wo es heißt, dass er die Tür ist, unser Herr, dass dann der Dieb, und der wird beschrieben als einer, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das ist die Wirklichkeit. Und unser Herr ist der lebendige Gott. Ich lebe und ihr sollt leben, Johannes 14. Er ist Gott von Lebenden, nicht von Toten, Matthäus 22. Er möchte, dass möglichst viele gerettet werden. Und ich erfahre seit vielen Jahren, auch mit meiner Frau zusammen, dass Menschen, die am Rande des Todes stehen, da tritt der Satan immer wieder auf. Da ist er sofort da mit seinen Helfershelfern. Da geht's immer dann tatsächlich um Leben und Tod. Da tritt er dann auf den Plan. Und es liegt an uns, an denen, die an seiner Statt hier sind, ihn hier vertreten müssen, es den Menschen zu sagen, es ist Leben möglich. Das muss kein Ende haben. Es sollte, ja darf nicht ins Totenreich, sondern es soll zum Vater des Lichts gehen. Ende Vers 14 und 15, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht über den Tod hat, das heißt den Teufel, und alle die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben lang einer Knechtschaft verfallen waren. Die Neue Genfer überträgt das sehr gut, wie ich finde, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Früher war der Tod nicht so ausgeklammert, wie es heute ist. Ich sage es ja immer wieder, heute werden die Menschen daran erinnert, wenn der Toten, der Leichenwagen mal durch die Stadt fährt, sonst wird keiner mehr daran erinnert. Und es gibt Regionen in der Welt, da ist der Tod jeden Tag da. Und so wünschte ich mir, meine Lieben, ja, es ist eine Sehnsucht von mir, dass ich es dieser Schauspielerin sagen könnte oder da irgendjemand wäre, der es ihr sagt, was wir hier hören dürfen. Sie sagte, es sei eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ja, dann möge es sie schreien zum Himmel und am besten mit dem Namen, der über allen Namen steht, nämlich Jesus. Dann wird sie gehört. Es ist ein Kampf zwischen Leben und Tod an den Betten im Krankenhaus von Menschen, die vor dem Tode stehen. Und liebe Geschwister, nun kommen wir zu unserem Predigttext erneut zur Quelle. Und ich hoffe, irgendwie meine Augen leuchten ein bisschen, denn zu Jesus. Wenn es zu Jesus kommt, dann freue ich mich. Die Neue Genfer überträgt die letzten zwei Verse wie folgt, Verse 16 bis 18. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zur Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Das sind wir. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Jesus musste uns gleich werden als Mensch. Und wenn unser lieber Erich hier wäre, demnächst kommt er wieder, wir freuen uns hoffentlich alle mit seiner Frau, also es geht immer besser, dann wäre es ihm möglich, uns das jetzt hier aus dem Kopf vorzutragen. Aus dem sogenannten Christus-Hymnus in Philipper 2, wo es heißt, sondern er sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen ähnlich wurde und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und vorhin habe ich es vorgelesen vom Abendmahl aus dem ersten Petrusbrief, hörten wir dieses so starke Wort. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind? Das tat er für uns und für die vielen. Und es ist diese unfassbare, unendliche, ewige Liebe, die mit nichts zu vergleichen ist, die ihn dazu getrieben hat, das überhaupt zu tun, diese Knechtsgestalt anzunehmen. Doch damit nicht genug. Er sitzt zur Rechten des Vaters, unser Herr und Heiland Jesus, und tritt für dich und mich ein beim Vater. Durch das, was er an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sind wir nun der Sünde gegenüber gestorben. Und das ist wieder das, dass wir uns unter dieses Wort stellen. Glauben wir das? Andere, genauere Übersetzungen übersetzen sogar abgestorben, der Sünde abgestorben. Glaubst du das? Dann soll sich niemand mehr quälen mit seinen Sünden, sondern zu dem gehen, der es nimmt. Doch damit noch immer nicht genug. Vers 18, letzter Vers in der Neuen Genfer. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und besonders hier in der Seelsorge, wenn du in Anfechtungen bist, und da gibt es Geschwister, die viel damit zu tun haben, ist es mein Gebet, dass es dir klar wird, dass niemand mehr dich hierin versteht als Jesus allein. Niemand kann dir da so helfen wie er. Und so tu's wie Maria, setz dich zu den Füßen des Meisters und dann wird es gut werden. Er sieht dich an. Er hört dich an, er versteht dich, er hilft dir auf, vertraue ihm allein. Amen.